Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es geht um einen weiteren Autohaus-Podcast und ich freue mich, dass zum wiederholten Male Burkhard Weller heute dabei ist. Er ist ja nicht nur ein großer Autohändler und Unternehmer und der Inhaber der Weller-Gruppe, sondern eben auch seit September der Präsident des VADs, des Verbands der Automobilhändler Deutschlands. Servus, Burkhard.
Ja, guten Tag, mein Lieber.
Ja, wir steigen gleich ein. Es ist ja viel los. Wir haben jetzt hier kurz vor Weihnachten und wir haben gerade über das Jahr gesprochen und haben festgestellt, na ja, vielleicht wird es doch nicht so schlimm, wie wir alle meinen, aber das wird sich ja zeigen. Das ist Spekulation. Was aber nicht Spekulation ist, ist die Steckerautoprämie, die ja ad hoc, überraschend, dann doch verkündet worden ist, ohne Details zu nennen. Aber der VAD oder auch du warst ja der Meinung, dass es eigentlich ein Strohfeuer ist, was diese Steckerautoprämie verursacht. Das sind manche anderer Meinung. Ist es nicht besser, dass wir überhaupt eine Prämie haben?
Ja, aber wir werden sie jetzt nicht mehr verhindern. Die Prämie ist da, da müssen wir damit leben. Ja, es stimmt, nicht nur ich, sondern wir vom Verband aus waren dagegen. Wir haben gesagt, wir brauchen keine Steckerprämie. Das Elektroauto setzt sich durch, ohne Zweifel. Es werden jeden Tag mehr zugelassen. Darüber muss sich keiner Gedanken machen. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir nicht mehr verkaufen dadurch. Es wird ein Vorzieheffekt. Das, was ich auch gesagt habe, ein Strohfeuer, das heißt, es geht los, ja, aber wann geht es los? Und jetzt geht es ja schon wieder, jetzt wird gesagt, es kommt eine Prämie. Das heißt, erstmal haben wir schon wieder ein paar Kunden, die abwarten und sagen, ja, wann kommt sie denn und was macht sie denn? Und also ich muss Rahmenbedingungen schaffen dafür und zwar schnell. Und dann muss man auch ganz deutlich sagen, wenn sie denn schon kommt, dann bitteschön ab 1.1. Und wenn wir am 1.1. eben nicht startfähig sind, dann gilt der Kaufvertrag und alles, was ab 1.1. geschlossen wird, wird nachträglich in die Prämie reingerechnet. Ich hoffe mal, dass wir das auch gesetzt haben. Wir haben es dem Umweltminister geschrieben, deutlich. Und gesagt, es muss ab 1.1. sein, rückwirkend auf die Kaufverträge. Und genauso muss natürlich auch der Gebrauchtwagen rein. Also der junge Gebrauchtwagen, wie es damals bei der Abwrackprämie war. 14 Monate war das, glaube ich, bei der Abwrackprämie. Das passt. Und wenn der Jungwagen wegfließt, fließt der Neuwagen hinterher. Das ist ein altes Lied. Und wenn wir gerade über Geringverdiener, ist ja Quatsch, über Normalverdiener sprechen. Geringverdiener kaufen kein Elektroauto. Aber über Normalverdiener sprechen. Und das sind ja wohl auch 80.000 Euro, ist ja wohl ziemlich normal. Also das ist schon
Oberkante
normal.
Ist ja, das glaube ich auch. Also insofern kann sich dann jeder, der sozusagen jetzt ein Immobil will, auch die Prämie in Anspruch nehmen. Und die, die eben dann drüber kommen, ich glaube, die werden auch damit nicht unglücklich sein oder werden sich damit abfinden müssen. Aber es geht mir nochmal darum, der Brief an den Umweltminister, der ging ja in diese Woche raus. Was habt ihr da eigentlich reingeschrieben?
Wir haben reingeschrieben, das, was ich gerade schon gesagt habe, wir wollen unbedingt den Gebrauchtwagen dabei haben. Wir wollen, also zwei Dinge eigentlich nur, das habe ich auch gelernt, und bei der Politik darfst du nicht so einen großen Reigen spannen, sondern wirklich 1, 2, 3 Punkte setzen und das war's, die Prämie kommt. Bitte schnell, wenn sie nicht schnell kommt, dann bitte rückwirkend zum 1.1. Kaufvertrag und bitte Gebrauchtwagen rein, dass wir, also Jungwagen rein, nicht Gebrauchtwagen, aber Jungwagen rein, dass wir die kleiner Verdienenden sicherlich auf einen wirklichen Elektropreis vielleicht von 30.000 Euro kriegen und nicht 40.000, sonst hilft es immer noch nicht. Und vor allen Dingen, dass wir die Autos nicht so entwerten, die der Kunde schon hat und wieder in Zahlung gibt und auch die paar Dinger, die bei uns auf dem Hof stehen.
Ihr habt ja auch die Mitglieder befragt vom VAD. Was haben die gesagt eigentlich zur Prämie?
Ja, 80% haben Strohfeuer gerufen.
Okay, gut. Und vor allem wegen den Restwerten wurde da wahrscheinlich kritisiert, kann ich mir vorstellen.
Ja, im Grunde sind ja drei Dinge. Einmal ist es der Restwert beim Kunden. Wenn der Kunde das Auto in Zahlung gibt, ist es weniger, er kriegt weniger dafür, Punkt. Es sind die, Gott sei Dank kann man jetzt fast sagen, wenigen Kunden, die vorher gekauft haben, die werden bestraft, denn die kriegen natürlich nachträglich keine Prämie. Und es sind ohne Zweifel unsere Gebrauchtwagenbestände auf unseren Höfen. Und die werden auch entwertet, nämlich genau um diese 3, 4 oder sogar 5.000 Euro.
Wie soll der Ablauf sein hinsichtlich des Prozederes? Ja, ich meine, es gibt ja Stimmen, die sagen, der Handel soll damit nichts zu tun haben, dass der Kunde soll das vorher schon mitbringen. Wie ist euer Vorschlag gewesen?
Und wir sagen ganz klar, der Kunde kommt zu uns und wir lösen seine Probleme. Punkt aus. Er soll nicht irgendwo noch rumlaufen und da noch einen Antrag stellen und hier noch einen Antrag stellen. Und auch das, den Vorschlag haben wir dem Umweltministerium gemacht, haben gesagt, es soll einfach über den 23er Einkommenssteuerbescheid gehen und damit ist es belegt, ist er prämienberechtigt, ist er nicht prämienberechtigt. Völlig unbürokratisch, muss der Verkäufer mit dem Verkaufsleiter machen können, kopiert das Ding, heftet da dran und kann die Prämie beantragen.
Also wir werden sehen, wie es ausgeht. Es ist noch nichts bekannt. Ich habe nur gehört, dass Gebrauchtwagen mit einbezogen werden sollen.
Das haben wir auch schon so durch den Blätterwald gehört. Dann wäre das ja schon mal ein schöner Angang. Dann sind wir zumindest in dem Punkt gehört worden.
Wenn wir uns jetzt mal das Strohfeuer hin oder her anschauen, der Automarkt wird sich 2026 dann eher positiv entwickeln?
Ich glaube, er geht auf jeden Fall nicht nach unten. Ich fand ja auch, wir werden ja auch 25 gar nicht schlecht abschließen. Also wenn mich Mitte des Jahres oder sogar Anfang des Jahres jemand gefragt hätte oder hat, dann habe ich gesagt, ich glaube eher so an 2,6, jetzt werden es 2,8. Und das ist ja irgendwie, 2,8 ist das neue 3,5. Also ich glaube nicht, dass wir über 3 Millionen kommen. Wo sollen die Autos hin? Wer soll sie bezahlen? Das wissen wir auch. Die neuen Wagen sind alle durch die Decke gegangen. Preislich, irgendwann hat es da auch mal ein Ende. Ich glaube, das nächste Jahr wird nicht schlechter. Ob das nun nochmal ein Wachstum sie macht, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so dramatisch ist.
Der Markt teilt sich ja bekanntlich in Gewerbekunden und in Privatkunden. Privatkunden kriegen jetzt so Geld vom Staat, wenn sie sich ein Steckerauto kaufen. Die Gewerbekunden haben eine Förderung, eine spezielle für BEVs. Wie lautet die Erwartung da in der Richtung Firmenkunden? Denn ich meine, die Dataforce hat gesagt, die brauchen Autos, da wird was passieren.
Ja, ich glaube, da ist die Abschreibungsmöglichkeit gegeben. Die überproportional hohe Abschreibung ist ja schon zelebriert worden. Und ich denke, das muss im Firmenkundenbereich auch reichen. Wir müssen da nicht noch zusätzliche Anreize schaffen. Der Firmenwagenfahrer hat die Steuererleichterung. Und insofern ist es schon gut aufgestellt. Also ich bin absolut dagegen, noch weiter staatliches Geld da auszukippen.
Stellt ihr bei euch da auch einen Bedarf vielleicht für nächstes Jahr fest, dass doch was kommt, dass doch vielleicht ein kleiner Aufschwung kommt?
Im Dienstwagenbereich, Firmenwagenbereich sind wir dieses Jahr schon gut davor. Und da glaube ich auch, ja, Konjunktur hin, Konjunktur her. Ich glaube nach wie vor, sie ist nicht so schlecht, wie sie schlecht geredet wird. Dass wir zumindest mal auf dem Niveau von diesem Jahr bleiben, vielleicht mit einer kleinen zarten Steigerung.
Was braucht die Branche oder die Wirtschaft insgesamt, damit es wieder aufwärts geht?
Die muss mal Gas geben. Also die braucht Geschwindigkeit. Also am Ende muss man wirklich sagen, ich bin jetzt wirklich nicht der Politikkritiker, aber es braucht eine Agenda. Ob die nun Agenda, wenn es eine schnelle ist, und das wäre das Beste, eine Agenda 2030. Das, was die vorherige Regierung und die davor auch schon verpennt hat, die haben nur die alte abgearbeitet. Da würde ich jetzt mal, würde es der neuen Regierung gut anstehen, zu sagen, zack, wir haben 10-Punkte-Katalog. Und das geht jetzt hier im 3-Monats-Staccato da durch. Und dann sind wir auch in 2 Jahren wieder auf einem guten Weg.
Ich glaube, es ist zu einfach, wenn man sagt, die Regierung ist schuld, dass es nicht läuft. Ja. Haben wir nicht auch ein bisschen das Anpacken verlernt?
Ich glaube, dass die, wenn ich von dem Autohandel spreche, dass wir das im Autohandel das Anpacken nicht verlernt haben. Das können wir gar nicht verlernen, weil wir ja schon immer auf der Hut sein müssen vor unserem Hersteller, dem jeden Tag irgendwas Neues einfällt, wo er uns entweder einen Knüppel zwischen die Beine werfen kann oder uns wieder irgendeine Investition aufdrückt, die wir tüchtig durchrechnen müssen. Also insofern glaube ich, dass der Autohandel das Anpacken nicht verlernt hat. Ja, und ich bin auch nicht derjenige, der sagt, die neue Generation oder so, die baut keinen Druck auf. Das kann man nicht pauschalieren. Es gibt genauso 60-jährige Faule, wie es 20-jährige Faule gibt. Ich glaube, wir müssen es machen kommen. Und ich glaube, aber die Politik muss den Rahmen vorgeben. Die kann nicht die Wirtschaft anschieben. Sie kann den Rahmen schaffen dafür. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Es muss so eine Agenda her, dass jeder weiß, wo kommt's? Es geht ja bis dahin, dass wir unpopuläre Dinge ansprechen müssen, wie, ja, müssen wir in Bayern 14 Feiertage haben und im ganzen Land auch 11. Muss das sein?
Und die Bayern haben aber auch eine sehr hohe Wirtschaftsleistung.
Die kommen gut mit dem Geld zurecht. Ja, die haben auch eine gute Industrie da unten. Ja. Aber trotzdem brauchen wir so viele Feiertage, brauchen wir über alle 30 Tage Urlaub. Und wir müssen auch drüber nachdenken, ist der erste Krankheitstag vielleicht nicht bezahlt? Warum haben die Dänen 9,5 Krankheitstage und wir 14,7? Und in Dänemark und in Schweden, man höre, das soziale Schweden, der erste Krankheitstag wird nicht bezahlt.
Also es gibt schon Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und wir sind gespannt, was dann im nächsten Jahr rauskommt. Ich glaube aber auch, oder sagen wir mal anders, Merz steht ja stark in der Kritik, also die Regierung Merz steht stark in der Kritik. Gibst du da nur eine Chance und sagst, das kommt schon?
Also da habe ich Wechselbäder. Da gibt es Tage, wo ich sage, lass den doch mal in Ruhe, was soll der denn noch alles machen? Diese Regierung ist angetreten, da gab es zwei Kriege, Gott sei Dank ist der eine jetzt vorbei, aber in nächster Nähe gab es zwei Kriege. Einer ist immer noch da, da zieht sich gerade Amerika so ein bisschen raus. Das muss Europa, und in Europa ist nun mal Deutschland und die angebende Nation, die vorgebende. Und ich glaube, die Politik, der kann man da im Moment keinen Vorwurf machen. Aber sie müssen auch da, sie müssen ins Machen kommen. Und das würde ich jetzt mal der Merz-Partei zuschreiben. Die müssen jetzt auch mal sagen, wir sind die stärkste Partei. Noch sind wir die, und die SPD 10 oder 11% oder 12% in Umfragen. Da muss man jetzt nicht jeden Tag drauf hören. Also ich war vorgestern auf einem Symposium, da war Herr Gabriel.
Gibt es den auch noch?
Ja, den gibt es auch noch tatsächlich. Und selbst der hat das gesagt. Er hat gesagt, da muss der Merz mal auf den Tisch schauen und sagen, wer seid ihr eigentlich?
Also wir werden sehen. Lass uns noch über den Handel sprechen. Das ist unser Hauptthema heute. Wie sind die Perspektiven für den Handel in den nächsten 3 bis 5 Jahren?
Also ich glaube, wir konsolidieren nicht. Ich glaube, das ist ziemlich sicher, wir konsolidieren weiter. Die Straße sind wir eingebogen und da geht's weiter. Wir werden runtergehen auf, was weiß ich, auf 12.000 Autohäuser. Wir werden, und ich glaube, unter 12.000 Standorte gehen. Und wir werden unter 3.000 Eigentümer werden. Die Konsolidierung kommt immer mehr. Und das liegt nicht daran, dass irgendeinem das Geld ausgeht, sondern es liegt daran, dass die Nachfolge fehlt, dass die Nachfolgegeneration kein Interesse hat an diesem schwierigen Metier und auch kapitalintensiven Metier, die sagen, Papa, verkauf deine Bude, dann hast du 3 Millionen, damit kannst du deinen Lebensabend bestreiten und lass uns damit in Ruhe. Ich habe studiert und habe meine Tierarztpraxis, was soll ich mich jetzt mit Autos aufhalten? Also das ist einfach das normale Leben. Ich glaube, es sind so Zyklen, die kommen, und die werden ja auch vom Hersteller unterstützt. Der Hersteller will ganz entgegen, vor 10, 12 Jahren war ein großer Autohändler mit Argwohn beguckt. Heute sagen sie, kannst du nicht das noch übernehmen und sprich doch mal mit dem, der will auch nicht mehr. Also wir werden ja heute nahezu getrieben zur Konsolidierung.
Und für die dann übrig bleiben, ist genug da?
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, weniger als 12.000 Autohäuser, weniger als 3.000 Eigentümer, und in etwa werden wir ja so zwischen 2,5 und in guten Jahren vielleicht 2,9 Millionen Neuwagen absetzen und irgendwo um die 7 Millionen Gebrauchtwagen. Da arbeitet sich ja gerade der Autohandel ein bisschen mehr in den Kuchen. Privat, von privat wird weniger und bei uns wird es mehr. Und insofern glaube ich, das hat eine gute Aussicht. Also die dann nachher am Ende da sind, für die ist der Kuchen groß genug.
Jetzt haben wir immer über den Verkauf gesprochen. Beim Servicegeschäft, ziehen da dunkle Wolken auf, oder ist das wieder ein Beispiel für German Angst? Man sagt, irgendwann haben wir nichts mehr zu tun. Es gibt aber Beispiele aus Norwegen zum Beispiel, dass schon deutliche Einschläge da sind, wenn ich nur noch E-Mobile habe.
Ich glaube, ganz genau. Also da bin ich auch der Meinung. Ich glaube, das ist nicht German Angst. Viele Sachen sind German Angst, aber der Service ist nicht German Angst. Da müssen wir uns Gedanken machen. Die Gedanken heißen natürlich ganz klar, wir müssen alle Arbeiten zurückholen. Wir können, das haben wir vor Jahren schon gelernt, wir haben die Reifen zurückgeholt. wieder ins Autohaus. Wir müssen auch wieder die Scheiben zurückholen ins Autohaus und wir müssen auch Smart Repair und. Wir müssen auch Festpreise machen für Autos, die älter sind als 5 Jahre. Da wird eben, das wissen wir, die zahlen eben nicht 150 Euro die Stunde. Und da müssen wir eben sehen, dass wir die Standards runterschrauben bei Autos, die aus der Garantie raus sind. Da muss ich da vielleicht nicht den Hochvoltmechaniker dran stellen, sondern den Kfz-Monteur. Und dann müssen wir die Kundschaft wieder reinholen. Aber definitiv. Wir haben das für unser eigenes Unternehmen hochgerechnet. Wenn die Elektrifizierung so bleibt, so nur so weiter bleibt bis 2035, halbiert sich unser Werkstattgeschäft. Und darum habe ich schon seit, das weißt du, seit 1,5 Jahren, sage ich schon, hört auf mit diesem Fachkräftemangelgeschrei. Wir brauchen die nicht. Wir können froh sein um jeden, der mit 63 in Rente geht, weil damit wir ihn bloß nicht entlassen müssen. Wir brauchen die nicht. Das ist, und wir, das, 35, es ist in 10 Jahren, ne? Das wird so passieren. Und wenn die, wir haben immer mehr Elektroautos, wir sehen es, die an den Elektroautos ist nun, sind viel weniger Teile dran, es ist viel weniger dran, es ist kein Öl drin, und. Es sind viele Dinge, die Gott sei Dank sind, ja, der Reifenverschleiß ist höher, okay, und die Elektronik, die drin ist, ist Gott sei Dank auch noch hier und da mal anfällig, und wenn nicht, sie ist sehr teuer. Alles gut, aber es wird das Werkstattgeschäft, wie wir es heute kennen, bei weitem nicht ausgleichen. Wir müssen damit leben, dass das Werkstattgeschäft dünner wird.
Und wenn wir wissen, dass das After-Sales-Geschäft die Kosten im Autohaus deckt und es wenig, deutlich weniger wird, dann geht es ja auch darum, was tue ich, damit ich eben auch mein Geschäft erhalte. Ja.
Ganz klar, die Ausrichtung muss sein, noch mehr Gebrauchtwagen. Dieses Privat zu Privat, das müssen wir versuchen abzuholen. Wird uns nicht zu 100% gelingen, aber ich hatte es ja eben schon mal gesagt, es sind ja leichte Tendenzen da, dass der Autohandel durch Zertifikate, gerade wenn wir jetzt schon wieder in elektrische Gebrauchtwagen kommen, dann muss es ein Zertifikat haben. Das hat vielleicht der private Verkäufer nicht und. Das sind so Dinge, wo wir uns profilieren müssen und sagen, bei uns hast du Sicherheit, bei uns hast du Garantie. Das hilft ja jetzt schon und ich glaube, wir kommen da rein. Wir müssen mehr Gebrauchtwagen machen. Punkt. Das ist definitiv so.
Was hältst du vom Thema Loyalität, Loyalisierung? Wir haben es ja nicht geschafft, die Kunden, die Fahrer von älteren Autos an die Werkstatt zu binden. Das ist ja eine ewige Geschichte. Volkswagen hat es ja versucht, lange Jahre, mal mehr, mal weniger mit Erfolg, aber in Summe ist es ja eigentlich gescheitert. Ist es jetzt ein Punkt, wo man nochmal rangehen müsste?
Ja, muss man ran. Das ist definitiv. Also können wir nicht einfach so liegen lassen. Wir müssen nochmal ran. Und das, was ich zuvor schon sagte, wir brauchen eben da andere Stundenlöhne, definitiv, für den Käufer älterer Fahrzeuge, der ist andere Preise gewohnt und da müssen wir uns rantasten und müssen dann eben auch so unsere Leistung daraufhin abspecken. So wie wir kennen das aus freien Werkstätten, da können wir dann mal was lernen und sagen, wie macht ihr das denn eigentlich, wie kommt ihr denn zurecht mit 100 Euro, warum müssen wir denn 120, 130 bis 150 nehmen?
Und vor allem mit mehreren Marken.
Aber wir wissen ja auch, die haben keine Zertifizierung, die haben keine Audits, die müssen kein Spezialwerkzeug vorhalten, weil sie eben keine Garantiearbeiten machen. Das ist schon natürlich auch relativ einfach, dann zu sagen, ja, dann brauche ich nicht so viel. Eine freie Werkstatt muss keinen Mechaniker 5 Tage im Jahr zu einem Lehrgang schicken, wie aber. Und das kostet halt Geld.
Lassen wir mal kurz über die chinesischen Autos sprechen. Das ist ja auch so ein Thema, was in dem Jahr ziemlich geritten worden ist, wo eben sich sehr viele Händler entschieden haben, eine chinesische Marke aufzunehmen. Wären die Autos aus China zum Gamechanger im Markt?
Nein. Also sie sind da. Ich glaube, sie sind auch nicht wegzudenken. Bestimmt nicht in der Masse, in der sie jetzt kommen. Da kommt ja jede Woche irgendwie ein neuer Name. Ich glaube, die muss man sich nicht alle merken. Am Ende werden da 2, 3, 4, so wie es bei den Japanern, wie es bei den Koreanern auch war, die kamen, da muss man sich 2, 3, 4 merken. Und die teilen sich irgendwas auf. Ich würde behaupten, vielleicht, wenn es hochkommt, 10%. Das haben wir bei den Japanern gesehen. Ich erinnere mich, vor 46 Jahren selbstständig gemacht, aber auf der Stern-Titelseite ein japanisches Gesicht, was mit Stäbchen deutsche Autos gegessen hat. Und dann stand unten drunter, fressen uns die Japaner auf. Na, haben sie uns aufgefressen? Nein, sie kriegen in Mühe und Not heute 8% zusammen. Sind auch schon wieder ein paar verschwunden und ein paar völlig im Nirvana verschwunden. Am Ende gibt's ja nur noch Toyota und Mazda. Und dann Nö. Alles andere hat ja nur noch 0, Marktanteil. Und insofern glaube ich auch bei den Chinesen, ich glaube schon MG und BYD, die werden sich durchsetzen. Wir haben die Stärke dafür, auch die finanzielle Macht. Und bei allen anderen muss man abwarten.
Und gut, es gibt fest, auch Suzuki und Mitsubishi und die wollen auch Markt machen, das zu ergänzen.
Ja, das ist ja, ja, das sage ich aber ich meine jetzt maßgeblich. Ja, klar. Darum ging es ja, kommen ja die jetzt und nehmen ja uns, ja, also ja, sagen wir mal, werden die jetzt Volkswagen gefährlich? Mhm. Nein, mhm, glaube ich einfach, nein. Die werden genauso ihren kleinen, die werden ein bisschen was von Peugeot, ein bisschen was von Opel, ein bisschen was von Volkswagen, ein bisschen was von Toyota, überall so ein bisschen abknabbern, aber die werden jetzt nicht irgendwen überrollen und überflüssig machen, sehe ich nicht.
Wobei, die Japaner waren ja eher bescheiden. Die Chinesen treten ja da doch deutlich selbstbewusster auf.
Ja, aber also,
aber ich sage nur, also,
ja, also auftreten, das Auftreten und dann hinterher am Markt bestehen, wenn man genau hinterher kommt. Ich meine, auch die Chinesen haben hier ganz, also viel wird immer berichtet, so ein chinesisches Auto kostet 20.000 Euro. Ja, das kostet das in China, da kostet sogar nur 14. Aber wenn es hier ist, kostet es auch irgendwie 25. Also die reihen sich ja hier schon auch in unser Preisgefüge ein. Und dann müssen sie am Ende, damit sie gekauft werden, auch gut sein. Sind sie zweifelsohne und das kriegen sie offensichtlich schneller hin, als das Japaner und Koreaner damals hinbekommen haben. Die haben längeren Zeitraum gebraucht. Die Chinesen sind kürzer dran, sind schneller. Aber ich glaube, man muss sich in Deutschland, die deutsche Automobilindustrie muss sich vor Chinesen nicht bange machen.
Lass uns noch über den neuen Verband reden. Im September Gründung vom VAD. Vielleicht sagst du noch kurz, was habt ihr damit verbunden, wie ihr den neuen Verband gegründet habt? Und zweitens, habt ihr schon Erwartungen erfüllt oder habt ihr schon eure Vorhaben umgesetzt?
Wir haben einige Vorhaben umgesetzt. Und warum haben wir den Verband überhaupt gegründet? Die Idee gibt es schon länger bei einigen im Markt und auch bei mir, die immer gesagt haben, wir müssen ja eigentlich mal, der Automobilhandel ist nicht vertreten. Automobilhandel pur ist nicht vertreten. Es gibt ohne Zweifel den ZDK, aber der ZDK ist ein Dachverband. Und im Dachverband sind Innungen und Landesverbände und jetzt noch.
Aber auch die Fabrikatsvereinigung.
Noch, genau, die Fabrikatsvereinigung, was auch richtig ist, da komme ich gleich drauf. Und der ZVK, wie lange noch, schauen wir mal. Darum muss man ganz klar sehen, Handel pur hat nicht stattgefunden. Wir konnten immer über die Fabrikatsverbände, konnte man natürlich Themen setzen, aber die Fabrikatsverbände haben ja ganz andere Aufgaben. Die Fabrikatsverbände beschäftigen sich ja in der Regel zu 99% mit ihrem Fabrikat, wie der Name das schon sagt, und mit ihrem Hersteller. Also mit den Händlern aus dem Fabrikat und mit dem Hersteller, der mit Verträgen kommt, der mit Auflagen kommt, der mit Forderungen kommt. Damit sind die ja beschäftigt. Das sind um Gottes Willen nicht die Dinge, die der VAD machen will. Sondern der VAD will den Autohandel in der Politik vertreten. Zu sagen, pass mal auf, also Autobashing, das ist jetzt ein Thema, was wir noch gar nicht auf der Rolle hatten. Im Moment sind wir so ein bisschen überrollt worden in den letzten 11 Wochen, länger gibt's den Verein ja noch gar nicht, in den letzten 11 Wochen so ein bisschen jetzt von der Prämie, die kommen soll und um da politischen Einfluss in letzter Sekunde noch
zu Verbrenneraus war ein Thema.
So, Verbrenneraus war ein Thema, haben wir uns auch sofort eingeschaltet und haben gesagt, ja, ohne Zweifel, lass doch die Leute entscheiden, was sie kaufen und zwingen sie nicht dazu. Und da sind wir auch hier und da ganz gut gelandet. Wir hatten vor dem Autogipfel sofort einen Brief an den Kanzler geschickt und das war 18 Stunden später rief das Kanzleramt an und sagt, schick das doch auch mal bitte dem Vizekanzler, nämlich dem Finanzminister, der muss das bezahlen. Und der muss auch die Meinung haben. Also kann man schon sehen, es wird gehört und gesehen. Das ist auch meine Erfahrung, die ich in dieser ganz kurzen Zeit habe. Ich habe wirklich mit einigen Abgeordneten gesprochen. Da ist der Dr. Scheel, unser Geschäftsführer, super vernetzt. Und der hat mich da ins Abgeordnetenhaus geschleppt von einer Tür zur anderen. Und da konnte man auch schon merken, da gibt es Leute, die haben ganz offene Ohren und die sagen, ja, es war ja noch nie einer hier, so hat es ja noch nie einer erzählt. Warum denn? Wer seid denn ihr überhaupt? Und was macht ihr? Autohandel, ja. Also Autohandel, 300.000 Mitarbeiter, 60.000 Azubis. Haben Sie noch irgendeine Branche, die so viel auf die Tapete kriegt? Also wir haben da Gehör, wir werden gehört und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt machen und dass wir wirklich dieses Handel pur durchführen.
Das eine ist, wenn man sich medial präsentiert. Ich glaube, da hat man schon auch Man hat sich nicht nur medial präsentiert, sondern man hat auch Gehör gefunden. Das kann man ja durchaus hier konstatieren nach der kurzen Zeit. Das Wichtigste sind aber die Mitglieder. Ja? Wie viel Mitglieder ein Verband dann letztlich vertritt. Wie ist der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir knapp 500 Autohäuser haben als Mitglieder. Das, weil wir nämlich erstmal die größeren eingesammelt haben, die natürlich gleich mal 30, 20, 25, 40, 60 Autohäuser mitbringen. Also ich glaube, wir brauchen heute noch irgendwie einen Eintritt, dann haben wir die 500 geknackt. Und das ist schon mal eine gute Zahl. Insgesamt brauchen wir natürlich mehr Mitglieder. Und wir brauchen auch nicht nur aus den größten 100. Also wir haben 50% der größten 100 an Bord. Das ist ja auch schon mal eine schöne Zahl. Aber wir brauchen mehr Mitglieder und das hat mit Größenordnung überhaupt nichts zu tun. Und wir brauchen jeden, der Interesse daran hat, Handel pur vertreten zu sehen, der ist herzlich willkommen. Und darum haben wir ja auch unsere Beiträge so sozialverträglich angepasst.
Da komme ich gleich drauf. Man braucht ja Unternehmer, also Inhaber und nicht nur angestellte Geschäftsführer, die da dabei sind.
Darum geht's unbedingt und auch das wiederum habe ich bei den politischen Gesprächen gemerkt, sobald man ins Gespräch kam, es kam immer so manchmal direkt und manchmal so ein bisschen von hinten rum durch die Tür, was machen Sie denn? Und da ging's und sobald die merkten, sie sprechen mit einem Unternehmer, war das Gespräch völlig offen und wunderbar. Also ich glaube auch, dass wirklich das geht nichts gegen Angestellte, aber die wollen den Unternehmer sehen, der dafür dasteht, für sein Unternehmen und für sein Unternehmen kämpft, auch in der Politik. Das wollen sie vertreten. Da habe ich wirklich offene Türen eingerannt, sobald wir gesagt haben, ja, wir sind schon ein Unternehmerverband. Das ist jetzt nicht nur irgendwie, das sind nicht nur irgendwelche Verbandsfuzzis, die sich da profilieren wollen, sondern hier geht es um Unternehmensvertretung.
Die noch alle aktiv sind.
Mhm. Eben. Darum geht es auch. Sollten keine Rentner machen. Sondern welche, die noch vorne stehen.
Jetzt die Mitgliedschaft, man braucht ja Budget, so ein Verband, aber ich glaube, ihr bekommt es mit ganz kleinem Budget hin.
Ja, wir haben tatsächlich bis 50 Millionen Gesamtumsatz, 1.000 Euro und über 1 Milliarde, 5.000 und dann ist auch schon Ende. Und dazwischen eben gestaffelt. Also ich glaube, das ist wirklich, wie ich es schon gesagt habe, es ist sozialverträglich. Da kann wirklich jeder Mitglied werden. So, das heißt also auch, wer einen Standort hat, zahlt eben Tausende im Jahr, nicht im Monat. Und das ist ein Jahresbeitrag. Und darum brauchen wir eben auch Mitglieder. Wir brauchen schon noch 200 Mitglieder. Aber wenn ich das so sehe, dann glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Und nochmal, wir sind 11 Wochen alt. Wir haben uns mal bis nächstes Jahr Sommer das Ziel gesetzt, 200 Mitglieder zu haben und dann eben auch deutlich mehr als 1 Million Autos zu vertreten und 1.000 Autohäuser zu haben.
Die Vorstandsmitglieder investieren sogar eigenes Geld, um den Verein nach vorne zu bringen und engagieren sich sehr stark. Ja. Wird man auch mal festhalten.
Ja, wollte ich sagen. Wir müssen ja ein bisschen Anschubfinanzierung geben. Das haben eben die Vorstände gemacht. Ja.
Wie lauten denn die Ziele für 26 jetzt?
Die Ziele für 26 ist, eine starke Gemeinschaft zu bilden mit diesen Autohäusern. Das heißt, mehr Mitglieder, wie ich es gerade schon gesagt habe, die brauchen wir. Und einen Einfluss zu nehmen auf die Politik. Wenn wir jetzt mal die Prämien abgehandelt haben und das Verbrennerverbot ist schon abgehandelt, dann haben wir natürlich das nächste Thema schon, zumindest in einigen Regionen, Autobashing. Und auch das haben wir schon hier bei 3 Abgeordneten angesprochen, aus verschiedenen Regionen, die das mitgetragen haben und gesagt, ja, stimmt. Weil wir sagen, wir wissen das schon, es gibt einen öffentlichen Nahverkehr und es gibt das Fahrrad. Aber es gibt eben auch das Auto. Und diese 3 Dinge müssen auf einer Linie sein. Das kann einfach nicht sein, dass wir am Ende nur noch Radwege haben oder nur noch der öffentliche Verkehr fährt nun mal nicht in Kattenfern am Mühlberg. Wenn ich da kein Auto habe, dann bin ich verkauft. Fertig. Und Deutschland ist ein Flächenstaat. Wenn wir wohlwollend sind, haben wir 4 Großstädte. Berlin, München, Köln, Hamburg. Feierabend.
Was hat auch ein kleiner Händler davon, wenn er Mitglied ist beim VAD? Außer niedrigen Beitrag.
Ja, er hat die gleiche Stimme wie der Große. Und er wird genauso informiert. Wir machen jetzt schon einmal im Monat, im Moment per Teams, Mitgliederversammlungen, um dann Themen zu sammeln. Was ist das? Was sollen wir denn noch reinbringen? Was wird denn noch gefragt? Also wir wollen ganz nah am Mitglied sein. Und wollen schon hören, wo der Schuh drückt. Und dann wollen wir es auch weitertragen. Und nochmal, wir sind keine Konkurrenz zum ZDK, wir sind keine Konkurrenz zur Innung oder zu Landesverbänden. Wir wollen keinen Lichttest. Der Lichttest kann bleiben, wo er ist. Das ist nicht unsere Intention. Wir wollen wirklich Politik für das Auto machen und wir wollen uns da profilieren, hier bei den Politikern vor Ort, im Moment noch in Berlin, aber auch klar, die Ausrichtung ist, sobald wir es finanziell geregelt kriegen, nach Brüssel zu ziehen, weil wir wissen, in Brüssel wird die Politik gemacht.
Wer Mitglied ist, leistet sozusagen einen Beitrag zur Solidarität für seinen Berufsstand?
Ja, das wäre ja auch nochmal ein Slogan, den können wir verarbeiten. Ja, würde er so machen. Ja.
Was muss der VAD künftig leisten, um weiterhin relevant zu sein?
Ja, wir müssen ein Rundum-Angebot bringen. Das heißt, wir müssen, ich habe es gerade gesagt, wir müssen keinen Lichttest machen, der ist schon vergeben. Wir müssen bei der Netzverkleinerung darauf achten, dass eben das auch sozialverträglich gemacht wird. Also es ist nicht so, dass wir, ich habe es vorhin gesagt, die Fabrikatsverbände arbeiten mit den Herstellern zusammen, aber übergeordnet, wenn wir uns mit den Fabrikatsverbänden abgestimmt haben, wollen wir natürlich schon mal so Dinge ansprechen und sagen, ja, habt ihr mal nach Österreich und in die Schweiz geguckt, da gibt's gesetzlich verankerte Investitionsschutz und da sind wir schon dabei, um zu sagen, das wäre auch nochmal ein Thema, was wir hier in die Politik tragen können und sagen, also wenn es da den einen oder anderen Hersteller gibt, dem der Händler nicht gefällt, dann lässt er den fallen wie eine heiße Kartoffel, obwohl der vielleicht erst vor 3 Jahren investiert hat. Und da hätten wir ganz gerne schon mal eine gesetzliche Verankerung und nicht nur irgendwo in einem Vertrag eine Verankerung. Also das ist ein Thema und wie gesagt, ich habe es gesagt, diese Rundum-Politik. Und wir wollen einfach die Wirtschaft mit antreiben. Wir wollen einfach sagen, habt ihr mal darüber nachgedacht? Ich habe es vorhin gesagt, habt ihr darüber nachgedacht? Wie wäre es mit dem ersten Krankheitstag? Wie ist es da? Wie kann man eigentlich die Wirtschaft so ein bisschen in Schwung bringen? Wir wollen nicht mehr, die Autohändler sind nicht die Schmuddelkinder der Nation. Und das hat die ein oder andere Partei in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt, dass wir das sind. Und das wollen wir nicht sein.
Und meine andere Frage, die dich selber betrifft, wie bringt man jetzt VAD-Präsidium und die Geschäftsführung einer großen Gruppe unter einem Hut?
Ja, du weißt ja selbst, wir haben wirklich zwei sehr gute Geschäftsführer, die das operative Geschäft nicht nur beherrschen, sondern auch machen. Und ich bin eigentlich schon seit 5, 6 Jahren mehr für die Strategie im Unternehmen zuständig und immer mal wieder zu hinterfragen, machen wir das eigentlich und machen wir das? Und ich habe das gehört, machen wir das auch. Also ich bin ja nicht im Tagesgeschäft. Und insofern kann mich das jetzt nicht aus der Kurve reißen, weil ich mich im Moment mal gerade für den VAD engagiere. Und die beiden Geschäftsführer stehen auch dahinter. Vielleicht sind sie auch ganz froh, dass ich weniger Zeit habe.
Ja, wir werden sie nachher fragen.
Ja, genau.
Braucht die Branche eigentlich mehr Ehrenamt von Profis?
Ich glaube grundsätzlich, dass es wichtig ist, dass Profis ins Ehrenamt müssen. Das ist ein Dilemma. Ich weiß das ja von mir selbst. Wenn man also zwischen 35 und 55 ist, dann kämpft man in seinem Laden und dann ist man vielleicht auch noch in einer Wachstumsphase und dann kommt auch noch irgendwie eine konjunkturelle Delle und. Das muss man alles selbst stemmen. Da hat man eben keine zwei Geschäftsführer, sondern ist man es alleine. Und dann wird es schon schwierig, sich auch noch woanders zu engagieren. Und darum kranken wir ja da dran. Ne? Also morgen am Tage würde es hier toll finden, wenn mich hier einer einher oder am besten noch eine vom Stuhl schubsen würde und würde sagen, das, was du da machst, das mache ich jetzt mal weiter.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Autohaus-Podcast mit dem VAD-Präsidenten und Unternehmer Burkhard Weller. Herzlichen Dank, Burkhard.
Ja, vielen Dank, Ralf. Dankeschön.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.